Dörper Funkloch. Vom Dorf, fürs Dorf, übers Dorf.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Podcast Dörper Funkloch. Ja, wir wollen hier regelmäßig Gäste einladen, beziehungsweise ich bin ja dann nie alleine mit meinem Gast zusammen, wollen wir Sachen besprechen über die Gemeinde, über Leute aus der Gemeinde, alles, was das Dorf betrifft. Ja, wie sagt man so schön, vom Dorf übers Dorf mit dem Dorf. Und da habe ich heute mir einen ganz besonderen Opener eingeladen. Ich begrüße dich recht herzlich, natürlich auch ein Gemeindemitglied, Björn Franken. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Dörper Funkloch.
Ja, ganz herzlichen Dank. Was für eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Danke.
Ja, hier wollen wir natürlich ein Format haben, wo wir dem Dorf ein bisschen das Dorf oder Teile des Dorfs, wovon man vielleicht nicht so viel mitkriegt, oder auch Institutionen, Menschen, Firmen, alles quer durch die Gemeinde ein bisschen näher bringen kann. Ich denke, Papier ist halt geduldig und da kriegt man auch nicht so gut Emotionen vielleicht übertragen, und in so einem Podcast oder in einem lockeren Gespräch, wie wir es hier führen, ist es, glaube ich, für viele einfach mal interessant zuzuhören, Leute kennenzulernen, Firmen kennenzulernen, Vereine kennenzulernen oder auch interessante Themen, die das Dorf betreffen. So, fangen wir mal mit dir an. Wie alt bist du?
Ich bin gerade 46 Jahre alt geworden.
Ich war bei dir noch am Geburtstag. Man kann ja fast noch sagen, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wie lange wohnst du in der Gemeinde?
Schon mein ganzes Leben lang. Ich bin quasi hier geboren.
In Waldbröl, Klassiker oder Eitorf?
Nee, Siegburg, ganz
Siegburg.
Weit weg. Ja,
Siegburg. Naja, ich in Troisdorf, also fast in der Gemeinde. Aber wann, beziehungsweise schulischer Werdegang, hast du wahrscheinlich hier dann auch in der Gemeinde, Grundschule Schönberg, weiterführende Schule etc., alles in der Gemeinde absolviert?
Genau.
Und bis dann, wie viele ja wissen, in der Politik tätig. Aber fangen wir mal vorne an. Wann hattest du das erste Mal mit Politik Kontakt?
Also ich war ja auf der Hauptschule hier in Ruppichteroth, bin dann zur höheren Handelsschule. Hab dann natürlich überlegt, wie das alle machen. Was machst du denn dann nach der Schule? Bin dann zur Berufsberatung. Die hatten mir allerlei Ausbildungsstellen rausgelassen, weiß nicht, Banken, Versicherungen, so das klassische Zeug, wobei sie schon sagten, naja, für den einen oder anderen Berufszweig sind sie schon zu spät dran. Und dann sagt er, ja, wo stehen sie denn politisch? Ich sag, keine Ahnung, wieso? Ja, ich habe hier was bei der CDU-Bundestagsfraktion in Bonn. Ja, CDU, ja, klingt gut. Mein Vater ist, glaube ich, politisch aktiv, müsste für die CDU sein, geben Sie mal her. Im Grunde war das Vorstellungsgespräch dann der erste politische Kontakt.
Das war dann in Bonn.
Ja, genau.
Und da bist du dann in die Junge Union, oder?
Ja, also ich habe erstmal die Stelle bekommen, die Ausbildungsstelle, und dann natürlich diesen ganzen Politikbetrieb da mitbekommen. Das ist natürlich dann damals Bonn, das war ja halt dann also Bundespolitik, der große Bundestag. Das war ja schon, also war für mich schon sehr beeindruckend. Und habe dann im Grunde so diese politische Luft geschnuppert. Also zu überlegen, Mensch, da könntest du auch selber auch was gestalten, ein bisschen mitwirken einfach. Und genau, Jung Union ist ja die Jugendorganisation, kam ja ab 14 starten. Und dann ging es auch relativ schnell hier in der Gemeinde, in die Gemeinderatsfraktion. Also da erstmal, wo auch sachkundige Bürger oder so dabei sein können, auch stellvertretende sachkundige Bürger. Also die gar nicht so jetzt in der ersten Reihe stehen, aber dann halt mit dabei sein können und mitberaten können.
Das heißt, du hast dann eine Ausbildung gemacht als was?
Als Bürokommunikationskaufmann.
Ja.
Ist im Grunde so eine Art neumodischerer Bürokaufmann.
Und hast parallel, warst dann auch in der Jungen Union mit Beginn der Ausbildung, oder?
Ja, also zeitverzögert, das hat jetzt überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. Das ist ja also Jung Union oder auch Parteimitglied zu sein, ist ja nichts anderes wie eine Vereinsmitgliedschaft. Also,
ja.
Du bist Fan von einem Verein, der gerade es geschafft hat, in der zweiten Klasse zu bleiben, in Königsblau. So, da kannst du Mitglied werden und kannst auch sagen, morgen regt mich alles auf, ich steige wieder aus.
Genau. Ja, aber da war das erste Mal, dass du überhaupt mit Politik Berührung hattest, hast die Ausbildung gemacht und irgendwann im Laufe deiner Ausbildung oder weiteren Werdegang hast du dann gesagt, alles klar, der Verein gefällt mir gut, da trete ich ein, und warst somit in der Jungen Union und hast dann parallel dich da engagiert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
So war es, genau.
Wann hast du das, also berufliche Werdegang war dann, du hast deine Ausbildung gemacht und bist dann weiter zu, nach deiner Ausbildung?
Also nach der Ausbildung, genau, erstmal zum Grundwehrdienst, damals musste man noch zum Bund.
Ja.
Währenddessen war dann der Bonn-Berlin-Umzug. Also als ich quasi nach den 9 Monaten wiederkam, war mein Arbeitgeber nicht mehr in Bonn, sondern in Berlin und hatte mich aber vorher schon dafür entschieden, das mal zu versuchen und bin dann mit nach Berlin gegangen, also als kleiner Dorfjung in der größten Stadt in Deutschland. Das war schon auch eine interessante Erfahrung und war dann da ungefähr ein Jahr, weil ich gemerkt habe, im öffentlichen Dienst wirst du nichts ohne Studium, beziehungsweise kannst du nicht, also ab einem, also ich habe halt die Decke gesehen, wenn man so will, und da habe ich gedacht, da musst du irgendwie nochmal was tun und bin dann wieder zurück zum Studium hier in, erst in Rheinbach für ein Semester und dann in St. Augustin, also an die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg.
Und dann ging es weiter, nach dem Studium bist du?
Nach dem Studium, bin ich zur Telekom, erstmal als Praktikant, dann nochmal Praktikant, Zeitvertrag. Dann befristeter Arbeitsvertrag, da muss man sich ja dann noch, also damals musste man sich noch hocharbeiten und bin dann danach zur Rewe gegangen nach Köln und da bei einer Tochterfirma
und,
tätig gewesen.
Und dann warst du bei Rewe und bist irgendwann, hat dich ja dann wahrscheinlich der Gedanke oder ja, gab es irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte in die Politik, weil nach Rewe oder während Rewe kam es ja bei dir, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter.
Der Gedanke, der bestand schon länger. Im Grunde läuft das ja alles nebenher. Man macht dann, also ich wurde dann irgendwann in den Gemeinderat gewählt, 2014 dann in den Kreistag auch. Und da gibt es, das sind ja dann schon übergeordnetere Themen einfach. Da habe ich gemerkt, das macht schon Spaß. Aber
ganz kurz, Gemeinderat muss man sich so vorstellen, das findet in der Gemeinde hier im Rathaus statt. Also den Gemeinderat bilden verschiedene Parteien. Jeder ist dabei und wenn irgendwas im Dorf entschieden werden muss oder bestimmte Sachen, muss der Gemeinderat zustimmen. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ganz kurz und zwei Augen zugedrückt ist es so, genau. Also vom Prinzip her, es gibt auf jeder Ebene einen Gemeinde- oder Stadtrat und dann gibt es den Kreistag, dann gibt es Bezirksregierung auch noch ein entsprechendes Gremium und dann kommt schon der Landtag und der Bundestag. Und auf ihrer Ebene sind die jeweiligen Ebenen dann halt dann für gewisse Dinge zuständig. Also hier in der Gemeinde zum Beispiel, wie groß soll so ein Ort sein, müssen wir noch Baugebiete irgendwo ausweisen und verschiedenste andere Dinge im Bereich Schule und sonstigen Sachen. Da gibt es halt Zuständigkeiten und damit man da weiterkommt, muss das jemand beschließen und das ist halt so ein demokratisch gewählter Gemeinderat, wo dann entsprechend die Vertreter sitzen der Parteien.
Dann bist du in den Kreistag. Der Kreistag sitzt dann wo? Der sitzt nicht mehr unten im
Rathaus. In Siegburg.
Der sitzt in Siegburg, Kreisstadt. Wirst davon von wem reingewählt?
Von den Bürgerinnen, also von den Wählerinnen und Wählern aus der Gemeinde Ruppichteroth und einem kleinen Zipfel von Windeck bis nach Dattenfeld rein. Einfach weil ansonsten der Wahlkreis zu klein wäre. Das muss ja immer ungefähr gleich groß sein. Und ich bin dann im Grunde für Ruppichteroth und Teile von Windeck im Kreistag in Siegburg.
Da warst du dann noch bei Rewe.
Da war ich noch bei Rewe, genau. Warst. Ja, genau.
So, und dann kam irgendwann der Schritt. Du hast die Möglichkeit, in den Landtag gewählt zu werden? Oder gab es irgendwie mal so einen Tag, wo du dich da, keine Ahnung was, mal spazieren gegangen bist, im Auto nach Hause gefahren bist und gesagt hast, Mensch, das wäre ja eigentlich schon der nächst logische Schritt jetzt für mich. Ich sehe mich da eher als bei einer Karriere bei Rewe.
Also sowas, man denkt natürlich, also ich zumindest habe immer gedacht, oh Mensch, also wenn das irgendwie mal klappen würde, wäre gut. Aber es gibt halt bei uns hier 3 freie Posten in dem Bereich, also Vollzeitpolitik zu machen. Das ist Europa, das ist der Axel Voss seit vielen Jahren, Bundestag, Elisabeth Winkelmeier-Becker, die jetzt dann damals auch noch, also überhaupt nicht danach aussah, heute ja auch noch nicht, dass sie irgendwie rausginge. Ich meine, manchmal gibt es berufliche Entscheidungen, dann geht das schnell, keine Frage, aber es ist ja nicht planbar. Mhm. So ein Landtag, der wurde halt frei aus CDU-Sicht. 2012 hatten wir da den Wahlkreis verloren bei der Landtagswahl. Und da habe ich im Grunde gedacht, Mensch, das könnte ich es versuchen beim nächsten Mal. Das ist allerdings dann auch noch ein ziemlich langer Weg bis dahin. Also einfach morgens aufzustehen und sagen, ich mache das jetzt. Also da muss man viele Leute von überzeugen, dass die auch der Meinung sind, dass man der Richtige ist und nicht 4, 5 andere Leute.
Aber die Entscheidung musst du ja erstmal fällen, genau, um dann den Weg zu gehen. Ja, klar. Das meinte ich, ob es da irgendwie vielleicht so einen Triggerpunkt gab, wo du sagtest, jo, jetzt mache ich es, weil es ist ja vielleicht auch ein gewisses Risiko. Wie ist das mit dem Arbeitgeber? Du verdienst dein Geld bis dahin ja von der Rewe und dann, wenn du in den Landtag gewählt wirst, bekommst ja dann vom Staat das Geld und hörst ja dann oder musst ja bei der Rewe aufhören, kannst ja nicht mehr gleichzeitig machen. Ist ja auch ein gewisses Risiko dabei, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der Rewe gehabt oder habe ihn noch. Der Vertrag ist Gott sei Dank ruhend gestellt, weil am Ende des Tages bin ich ein Familienvater, der ein Haus abbezahlen muss, wenn man es ganz klein runterbricht. Und insofern muss man natürlich da gucken, dass das alles auch irgendwie in guten Bahnen läuft. Aber Gott sei Dank hat mir der Arbeitgeber da die Chance ermöglicht und das dann immer nach der jeweiligen Wahl dann in Aussicht gestellt, dann zurückkommen zu können.
Wie lange? Also ich meine, ist ja sehr, sehr nett vom Arbeitgeber, muss man wirklich sagen. Wie lange macht? Haben die das, also habt ihr das vertraglich wahrscheinlich dann festgelegt? Also wie lange darfst du jetzt im Landtag sein? Weil irgendwann werden die wahrscheinlich nach 30 Jahren sagen, so jetzt ist auch mal gut, ne?
Ja, genau. Also toi, 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 Klopf auf Holz. Bis nach der nächsten Wahl ist es abgesichert. Dann müsste ich wahrscheinlich nochmal klingeln, klopfen und nochmal nachfragen.
Eine kurze Zwischenfrage, bevor wir dann im Landtag weitermachen. Warum bist du nicht Bürgermeister geworden?
Höre ich nicht zum ersten Mal die Frage tatsächlich. Weil mich halt immer gereizt hat, Entscheidungen zu treffen, die eine größere Wirksamkeit einfach haben. Also mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, 15 Jahre im Gemeinderat zu sein. Aber ich hatte so das Gefühl, dass ich die Themen ungefähr dann überblickt habe und wollte irgendwie was Neues machen. Und das ist jetzt im Land unheimlich schön, dass man da wirklich dass ich da Dinge mit beeinflussen kann, auch aktiv für meine Themen, die halt auch wirklich Auswirkungen haben. Und deswegen stand das für mich eigentlich so nie zur Debatte, Bürgermeister zu werden.
Du wurdest dann vom Kreistag in den Landtag gewählt? Vom Kreis oder von wem wirst du dann?
Nee, es war auch hier von Wählern wird man gewählt, entsprechend bei einer Landtagswahl, die extra dafür abgehalten wird, genauso wie eine Bundestagswahl.
Aber die Wähler kommen dann woher? Das ist ja wahrscheinlich dann nicht nur noch Gemeinde Rubisch-Roth, sondern dann ein größerer Kreis?
Das ist dann eine Stufe größer im Grunde, das sind dann zwischen 100 und 120.000 Menschen und das ist der östliche Rhein-Sieg-Kreis ab Hennef. Alles hier rüber in die schönen Dorfgemeinden, wenn man so will, Berggemeinden.
Siegburg noch nicht?
Siegburg nicht, ne.
Nee. Und dann geht man von Tür zu Tür, hängt Wahlplakate auf, spricht mit Leuten oder wie funktioniert das? Weil das ist ja dann auch schon richtig Wahlkampf, ne? Also ich meine, vorher ist auch schon, aber da bist du ja dann schon, ist eine andere Liga, oder?
Ja, also ich hatte das 2017, weil ich dann natürlich da Herausforderer war und in den anderen Gemeinden noch völlig unbekannt. Vielleicht hat mich hier 5 Leute gekannt durch Vereinssachen oder so, aber so im gesamten Wahlkreis natürlich überhaupt nicht. Und da habe ich mir 3 Monate insgesamt freigeschaufelt mit allerlei Regelungen, da von morgens bis abends 8 Stunden am Tag Hausbesuche zu machen tatsächlich. Also ich habe das schon ziemlich ernst genommen und das, weil ich wollte halt nicht irgendwann aufstehen und sagen, hat nicht geklappt. Ja, kein Wunder, hätte sie auch viel mehr tun können. Also das wollte ich mir nicht vorwerfen lassen und deswegen habe ich da voll reingehauen.
Das heißt, du machst dir da einen Plan, ich gehe, diese Woche arbeite ich das Dorf ab, dann das, das und das. Du klingelst dann aktiv an der Haustür und stellst dich vor, mein Name ist Björn Franken, ich möchte in den Landtag einziehen, ich habe das und das vor, ich stehe für das. Was sagt man den Leuten?
Ja, man hat da irgendwann, kriegt man natürlich so einen Modus. Also das ist ja auch so nicht das Einzige, das ist halt eine Sache. Ne? Mhm. Du machst Podiumsdiskussionen, machst Themenabende. Ich hatte ein anderes Format, Bier, Bratwurst, Björn.
Ja.
Das war so eine lockerere Sache, einfach zum Beispiel in Hennef am Marktplatz abends bei einem Bierchen und einer Grillwurst. Leute eingeladen auf in den sozialen Medien nach dem Motto, kommt doch vorbei, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr quatschen wollt, wenn ihr irgendwie mal was wissen wollt. Und das ist ziemlich gut angenommen worden, weil das natürlich auch dann für eine andere Klientel ist, so ein bisschen lockerer, ein bisschen jünger.
Ja.
Also das ist halt einfach so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Also ich habe da halt sehr viel gemacht, aber es gibt natürlich auch andere, die haben da andere Konzepte und lassen das ruhiger angehen.
Mhm. Also schon eine Menge Arbeit. Steckt man da auch privat viel Geld rein oder läuft das mehr oder weniger dann alles über die Partei?
Ja, also die Partei macht da natürlich schon was, aber auch da ist es jedem freigestellt, natürlich noch selber was zu machen und auf die Beine zu stellen. Und das habe ich natürlich dann auch gemacht, ne? Weil also es ist für mich ein Traumjob nach wie vor heute. Ich bin immer noch stolz, wenn ich in die Tiefgarage beim Landtag reinfahren kann und das machen darf. Und ich habe immer gesagt, wenn man mich nachts weckt um drei, dann rede ich über Politik und nicht über die Arbeit. Obwohl mir die Arbeit wirklich viel Spaß gemacht hat. Es waren tolle Leute und auch wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich ja dann zum Schluss da bei der Rewe hatte.
Ja.
Aber es ist einfach so, ne, so wie man halt das Hobby hat, da ist natürlich das Herz von voll.
Wie ist das eigentlich? Hast du dann so ein Kärtchen, womit du in die Garage fahren kannst? So, ich meine, bei uns bei Ford hast du dann so eine Karte und dann kommst du zum Tor rein, oder?
Ja, bei mir ist es ein Aufkleber in der Windschutzscheibe.
Achso, wird gescannt und dann bist du.
Ja, der Pförtner guckt,
und also dann, da steht schon noch manuell einer, der prüft, ja.
Ja.
Du bist jetzt wie viel Jahre oder Perioden nennt man das?
Ja, Legislaturperioden, wie auch immer, Wahlperioden. Also ich bin seit 2017 im Landtag.
Wie lange muss man oder wie lange ist man Politiker, Abgeordneter? Gibt es da auch eine Grenze vom Alter her, dass man sagt, jetzt bei uns ist ja glaube ich 67, dann gehst du in Rente oder man muss so viele Jahre arbeiten. Gibt es da auch was, weil es gibt ja jetzt da auch nicht unbedingt, es gibt ja wahrscheinlich auch welche, die später da reinkommen oder welche, die früher reinkommen etc. Gibt es da irgendeine Regel, wie lange muss man Abgeordneter, Politiker sein, um in Pension gehen zu dürfen nachher?
Nee, gibt's nicht. Also es gibt bei uns kein Arbeitszeitschutzgesetz, also es gibt keine Stunden am Tag, gibt keine Pausenvorschriften. Bei Plenarsitzungen zum Beispiel geht es um 10 Uhr morgens los, geht teilweise bis 20, 22, 24, waren wir auch schon mal bis 1:45 nachts da gesessen.
Mhm.
Da sagt jetzt keiner irgendwann Bim Bim, Glocke schellen, alle halbe Stunde Mittagspause oder so. Da wird halt durchgearbeitet. Und so ist das halt ja dabei auch. Also das gibt natürlich irgendwann auch sicherlich da Momente im Leben, wo man sagt, ich glaube, es reicht langsam. Aber es gibt da keinerlei Regelungen.
Du kriegst aber, ich meine, du hast gearbeitet, hast normal in die Rentenkasse, um das nochmal mit Pension anzusprechen, du hast normal in die Rentenkasse einbezahlt. Das behältst du ja auch, das ist dir. Jetzt bist du Politiker, ist man dann Beamter?
Nee, also es gibt unterschiedliche Regelungen bei den oft in der Landespolitik. Also jedes Bundesland regelt das unterschiedlich. Früher gab es da bei uns auch so eine Regelung, wenn man, weiß ich nicht, so und so viele Jahre dabei ist, 5 oder 10 oder so, dann kriegt man da irgendwie so einen bestimmten vollen Anspruch von irgendwas. Und das ist bei uns umgestellt worden halt auf eher so eine Art selbstständigen Einzahlungssystem. Bei uns ist das, je länger man dabei ist, desto mehr kriegt man da raus. Aber das, da muss man schon dann halt dann für ansparen und natürlich dann gucken, wie verrechnet sich das auch alles miteinander.
Das heißt, Krankenversicherung und sowas ist normal. Kannst du dir aussuchen, ob du eine private oder eine Kasse, wie heißt das?
Ja, die normale, genau, die normale Kassenversicherung könnte ich nehmen, oder bei uns ist das tatsächlich dann so die Beihilfe, das ist dem System der Beamten dann angelehnt, genau. Aber dann habe ich eine private Zusatzversicherung dann.
Aber Rente läuft quasi parallel wie bei mir jetzt, oder musst du da extra noch privat vorsorgen?
Nee, es gibt, also ich zahle nichts in die normale Rentenkasse ein, sondern es gibt so eine private Altersvorsorge der Landtage, heißt das, glaube ich, offiziell. Und zahlen wir halt ein, und das ist halt so ein eigener Topf im Grunde.
Ja, jetzt gibt es ja bei, um nochmal kurz den Bürgermeister anzuschneiden, gibt es da ja irgendwie, du musst so und so viel Perioden dabei sein und dann hast du vollen Anspruch. Jetzt verstehen das ja manche, Ich weiß gar nicht, wie viel sind das? 2 oder 3 Perioden? Wie viel muss man machen?
Es sind, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie auswendig gelernt hätte, aber soweit wie ich das mitbekommen habe, sind es 6 Jahre. Also man muss einmal wiedergewählt werden.
Ja.
Dann hat man grundsätzlich einen Anspruch auf die Pension mit dem Bezug von einem Bürgermeister, also auf dem Gehaltsniveau, was ein Bürgermeister hat, entsprechend runtergerechnet auf die Rentenanteile.
Ja.
Da fängt man aber dann ziemlich klein an und kann sich dann über die Zugehörigkeit im öffentlichen Dienst dann im Grunde mehr arbeiten. Also jetzt nagel ich mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das sind so 30-40% des Lohnes oder des Gehaltes von einem Bürgermeister bekäme man als Rente. Und je nachdem, wenn man vorher, weiß ich nicht, im öffentlichen Dienst gearbeitet hat oder eine Ausbildung hat, was auch immer, kann man sich das anrechnen lassen und pro Jahr, eben die man dann dabei ist oder als Bürgermeister vielleicht auch 20 Jahre gearbeitet hat, kann ja auch sein, dann würde das alles berechnen und würde dann im Grunde auch dazu berechnen, sodass man dann mehr Anteil von diesem Gehalt bekommt.
Okay, weil es gehen ja schon mal so Gerüchte rum, ja, du musst nur einmal wiedergewählt werden, 2-mal, dann hast du die Rente durch. Mhm. So einfach ist es leider nicht.
Nee, leider nicht, genau.
Also man kann danach nicht aufhören zu arbeiten, man muss noch auch bis ins Rentenalter arbeiten. Für welche Gemeinden und Bereiche bist du zuständig jetzt hier genau? Ist das auch von denen du jetzt gewählt wurdest, ab Hennef?
Mhm. Also es ist konkret, es war 17 bis 22 Lohmar noch dabei, das ist rausgenommen worden, weil mein Wahlkreis zu groß war. Und jetzt ist es Hennef, dann die Sieg runter, Eitorf, Windeck und dann drehen wir die Kurve, Ruppichteroth, Much, Neunkirchen-Seelscheid.
Dafür bist du zum Beispiel, ja, also die Gemeinde ist ja für viele Sachen zuständig. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du dann Bindeglied? Entscheidest du andere Sachen, als die Gemeinde entscheidet? Ich weiß mal von einer Story, kommen wir vielleicht gleich mal zu, da bist du mal mit einem hier in deinem Büsschen hier, ich glaube, Schmelztal oder Ottersbacher Tal runtergefahren, um dem zu zeigen, wie tatsächlich unsere Straßen aussehen. Welche Entscheidung oder ja, manchmal hat man ja auch Gemeinde ist oder für einen Ort zuständig und dann für Landstraßen ist wieder der Landkreis, ich weiß es nicht. Erklär mir mal, was ist genau dein Aufgabenbereich oder was fällst du für Entscheidungen da?
Also ich alleine fälle jetzt erstmal überhaupt keine Entscheidung. Also als Ratsmitglied hier in der Gemeinde oder in der Stadt analog, oder im Kreis, ist man Teil der Verwaltung. Also die Verwaltung braucht einen Rat, um gewisse Entscheidungen herbeiführen zu können. Es gibt Dinge, die darf der Bürgermeister, die Verwaltung selber, zum Beispiel Dinge bis zu einem gewissen Geldbetrag, aber darüber hinaus muss der Rat entscheiden, demokratisch legitimiert entscheiden. Und also heißt, gewählte Menschen dürfen diese Entscheidung treffen, solange bis sie nicht mehr gewählt werden oder vielleicht wiedergewählt werden. Ne? Also,
Das ist
also alles demokratisch dann erlaubt. Und ab Landtag ist man Gesetzgebung. Also wir dürfen Gesetze erlassen, aber das halt mit Stimmenmehrheit im Landtag. Das kann ich alleine machen. Ich kann natürlich rumlaufen und für irgendwas werben und sagen, hier, helfen mir doch und können wir das gemeinsam entscheiden. Aber grundsätzlich kann der Landtag mit Mehrheit Gesetze entscheiden oder auch Anträge stellen. Die Regierung, die Landesregierung ist ein anderer Part. Ne? Die beauftragen, gewisse Dinge zu tun. Genauso wie man hier bei der Gemeinde den Bürgermeister beauftragen kann, weiß ich nicht, eine Wanderkarte zu erstellen oder ein neues Konzept für eine Wohnentwicklung oder was auch immer zu machen. So ist das da auch. Und weiß nicht, ob wir dann gleich auf deinen Fall da nochmal zu sprechen kommen. Aber also grundsätzlich kann ich natürlich versuchen, die Ebenen, die ich halt kenne und zu denen ich ja keinen Zugang habe, aber die Leute kennen mich natürlich und also in den Behörden entsprechend. Und dann kann ich sagen, hier, pass auf, da gibt es ein Problem. Gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, was zu machen? Ich gehe zur Ministerin, zum Minister für das Fachthema und sage, hier, da liegt was im Argen, da müssen wir was tun und können wir das nicht irgendwie regeln?
Mhm.
So, das ist anders zum Beispiel als im Bund. Also da, weiß ich, schreiben die Bundestagsabgeordneten 5 Seiten lange Briefe, erklären irgendeinen komplizierten Umstand und kriegen 3 Monate später einen 10 Seiten langen Brief, warum das alles ganz furchtbar schwierig ist. Aber sie kennen den Minister in Teilen gar nicht persönlich. Und das ist im Landtag halt wirklich eine schöne Arbeitsebene, weil der Laden viel kleiner ist. Da schreibe ich eine WhatsApp, hätten wir nochmal Zeit nächste Woche, übernächste Woche vielleicht für einen Kaffee oder kann ich dir mal kurz was vorstellen? Und dann kann ich meine vorbereiteten Sachen da abgeben, kann das erklären und dann kriege ich da eine Antwort. Also ich, das heißt nicht, dass alles gelingt. Also ich, ne, das ist Kampf gegen Windmühlen teilweise, aber dafür sind wir ja da, dicke Bretter bohren halt. Ne?
Ja, und die Geschichte, die ich eben mal erzählt habe, die ist wahr, glaube ich, oder? Du hast mal ein, war das ein Minister, glaube ich? Ich weiß, ich kenne es auch nur hier vom Dorffunk. Hast du mal in deinen VW-Bus, den du damals hattest, eingeladen?
Ja.
Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Jemand ist gefahren und du bist mit ihm hinten auf der Rücksitzbank gesessen und ihr seid einmal das Tal hier runter von Schönberg über den Knippen nach Eitorf gefahren. Und die Straße war halt, ja, sehr kaputt. Und du wolltest ihm das so mal näher bringen. Stimmt das, oder?
Ja, genau. Also wir arbeiten ja immer wie sagt man neudeutsch, im Framing. Ne? Also wir müssen da so Schlagbegriffe für haben. Und ich habe halt einfach die Straße von Schönberg bis nach Eitorf, Ottersbacher Tal, die längste Buckelpiste Nordrhein-Westfalens getauft. Ich weiß nicht, ob man mich verklagen könnte, wenn einer nachweist, dass das vielleicht nicht gestimmt hätte, aber es hat zumindest mal keiner widersprochen und es hört sich natürlich erstmal ziemlich schlagkräftig an. Und dann habe ich den damaligen Verkehrsminister, 2017 bin ich ja reingewählt worden, er ist dann 2017 auch Verkehrsminister geworden und den habe ich, glaube ich, 2018 war das, eingeladen und gesagt, ich würde gerne mal, wenn du mal 3 Stunden Zeit hast, mal hier eine Tour durch den Wahlkreis machen, damit du mal siehst, was da so im ländlichen Raum alles ist. Das hört sich immer hochtrabend an, weil die Leute kommen ja im Zweifel auch, haben ja auch eine Erfahrung, aber ich habe gesagt, also ich glaube, bei uns ist das wirklich extremer als anderswo.
Mhm.
Und dann haben wir intensiv ausgearbeitet, wo wir den überall rumführen und wo nicht. Also ich hätte natürlich noch viel mehr machen können, aber ich habe halt versucht, wirklich so die prägnanten Dinge mal aufzuzeigen. Und da war das halt das Erste. Und dann habe ich gesagt, ich hatte damals diesen VW Bulli, einen T5 und hinten die Sitzbank, die Vordersitze ganz nach vorne, die Rückbank ganz nach hinten auf die Hinterachse. Und da habe ich ihn dann hingesetzt und dann sind wir da durchgefahren. Und ich habe mich hinten reingesetzt, damit ich die ganze Zeit erzählen konnte und habe dann einen Mitarbeiter fahren lassen und habe gesagt, also ausnahmsweise lässt ihr jetzt mal kein Schlagloch aus.
Mhm.
Und dann sind wir halt dann da durch und das hat dann scheinbar Eindruck gemacht. Ja, und der damalige Verkehrsminister war Hendrik Wüst, ist heute unser Ministerpräsident.
Den konntest du dann danach mit dem Schleudertrauma in Eitorf im Krankenhaus abliefern.
Ja, ich will das auch, also es gibt natürlich ganz andere Wirkmechanismen, irgendwie, warum so eine Straße saniert wird, ist ja auch klar. Ich will das überhaupt nicht jetzt aufbauschen, aber am Ende liegt ein Stapel von Vorschlägen bei ihm auf dem Tisch. Und wenn er sich daran erinnern kann, auch vielleicht körperlich daran erinnern kann, was diese eine Straße da, wo die noch genau war und was da mit ihm passiert ist, dann hat das vielleicht einen Handbreit dazu beigeführt, dass er gesagt hat, Moment mal, da war was, das muss ich mir nochmal angucken, das machen wir.
Mhm.
Oder das machen wir eher, vielleicht anstatt 5 Jahre später, wie auch immer. Und das hat ja nachher sehr gut alles funktioniert.
Ja klar, so ein persönlicher Bezug zu der Sache, glaube ich, hilft immer. Ne? Also, aber ich fand die Geschichte eigentlich mal ganz witzig, weil man stellt sich das halt auch immer alles so als Außenstehender vielleicht ein bisschen trocken vor, wie du sagst, ne? Da schreibt man 6 Briefe hin und kriegt dann 10 Seiten Briefe zurück, warum das alles so schwierig ist. Und da ist man ja vielleicht so, ich sag mal, so Kneipenpolitik, ne? Ja, warum fährt man da nicht einfach mal drüber und dann sieht man doch, dass die Straße scheiße ist, ne?
Genau.
Also ist vielleicht auch nicht immer ganz verkehrt, mal wirklich in der Praxis das zu sehen. Und wie du sagst, da hat man vielleicht bleibende Erinnerungen, als wenn man einen Brief 2-mal durchliest. Wie sieht von dir so ein Arbeitsalltag aus? Du hast eben schon mal so ein bisschen erzählt, ihr habt keine festen Arbeitszeiten. Wie gestaltest du deinen Tag? Ist natürlich immer abhängig von Sitzungen etc., aber erzähl mal, der Wecker klingelt, was... Wie geht's weiter?
Ja, bei mir klingelt der Wecker, dann sind 3 Kinder da, die in die Schule müssen. Das macht größtenteils absolut meine Frau, keine Frage, aber ich will sie halt auch irgendwie mal sehen halt. Und dann bin ich natürlich dann morgens schon auch irgendwie dann ein bisschen dabei, aber bin dann auch schon irgendwie im Abflug, weil ich 3-mal die Woche in Düsseldorf bin und dann muss man halt dann bei der Fahrzeit und der Verkehrslage zeitig los. Also 3-mal die Woche bis 4-mal in Düsseldorf.
Weil da Sitzungen sind, genau, weil da Anwesenheitspflicht ist oder weil du sagst, das ist absolut für mich wichtig, dann an den Tagen da zu sein?
Also der Landtag hat Termine. Ich bin gewählter Politiker und Teil des Landtages oder Mitglied des Landtages und da gibt es verschiedenste Formate halt. Also die Plenarsitzungen natürlich, da sind alle dann da und das ist das große Rund quasi. Aber da gibt es ja vorbereitende Termine und da ist jeder Politiker in bestimmten Ausschüssen, die Dinge vorbereiten. Ich bin im Wirtschaftsausschuss, kümmere mich da für die CDU speziell um mittelständisches Gewerbe, um Industriepolitik. Dann bin ich im Digitalausschuss, bin digitalpolitischer Sprecher, also kümmere mich um alles, das tatsächlich auch schwerpunktmäßig. Ich bin Ansprechpartner für die CDUler, was Digitalisierung angeht. Und im Wissenschaftsausschuss da normales Mitglied. So, wenn die Termine sind, dann muss ich hin oder ich muss mir jemanden organisieren, der mich vertritt. Ergo bin ich eigentlich immer da. Da gibt es Vorgespräche dazu. Wir haben eine Fraktionssitzung, die ist immer dienstags um 11. Danach gibt es dann verschiedene Gesprächsrunden, wenn man jetzt dann halt in der Regierung ist, wenn man so will. Dann spricht man natürlich einerseits Themen, was die anstehenden Sitzungen angeht, intern, CDU-intern. Und dann kommen wir nochmal mit den Grünen zusammen. Was haben die für eine Meinung? Können wir die Dinge so mitgehen? Gibt es Dinge, die wir mal machen müssen, etc.? So, und dann
aber gibt es dann auch so konkrete Pflichttermine oder könntest du jetzt sagen, weißt du was, interessiert mich jetzt alles nicht mehr, ich fahre nicht mehr hin. Würde dann irgendwann mal einer nach 2 oder 3 Wochen anrufen und sagen, hier Björn,
also wenn die Sitzung, wenn die Sitzung um 10 Uhr anfängt, würde um 5 nachts das Telefon klingeln.
Ja?
Ja.
Also
ja,
es
ja.
gibt schon Pflichtsitzungen.
Ja, also wir haben, also wir beschließen da ja am laufenden Band Dinge. Ne? Und wenn diese offiziellen Ausschusssitzungen sind, dann müssen wir eine Mehrheit da haben. So läuft das politisch. Wir brauchen eine Mehrheit. Und wenn ich da fehle, habe ich vielleicht Glück, weil ein anderer auch fehlt oder wir gerade eine 2-Stimmen-Mehrheit haben oder so. Aber dann muss ich schon da sein. Oder ich, wie gesagt, ich besorge mir einen Ersatz, dann man kann immer mal krank sein, etc.
Das wäre jetzt meine Frage. Genau. Wenn du krank bist, dann?
Dann, also wenn es jetzt schwerwiegend ist, dann kümmert sich natürlich dann die Verwaltung von uns dann drunter. Da haben wir auch Leute dann natürlich, die sich darum kümmern. Aber so der normale Ernstfall, hier ist irgendein dringender Termin oder weiß ich nicht, die Einschulung vom Kind, dann würde man sich so um Vertretung organisieren. Genauso und, wie ich dann auch mal Leute vertrete.
Und der Vertreter stimmt dann für dich ab, wenn jetzt zum Beispiel eine Abstimmung ist, weil sonst hätte die einen Nachteil.
Ja, genau.
Und der Vertreter kommt woher? Ist der dann von einem anderen Fachbereich, den du dann kurz einweist und sagst, hier, geh vielleicht da rein, oder?
Optimalerweise hat der halt einfach Zeit in dem Moment. Der hat vielleicht nachmittags einen Ausschuss, mein Ausschuss ist vormittags und dann ist er im Landtag, dann kommt er 2 Stunden oder 3 Stunden, wie auch immer, früher und dann macht er den Termin dann halt noch mit. Die Dinge sind vorbesprochen. Wir haben ja da auch dann Fraktionsmeinung, also da tanzt ja nicht jeder hier regelmäßig aus der Reihe. Wir haben die Dinge ja auch dann intensiv vorbesprochen und dann ist das im Grunde, geht das so durch.
Dann bist du 3 bis 4 Tage in Düsseldorf, die anderen Tage bist du?
Die bin ich dann hier im Wahlkreis unterwegs oder halt dann auch zu Hause im Büro. Also wenn man sich das vorstellt, wir machen da ja diese Sitzungen, dann gibt es da, weiß ich nicht, 10 bis 15 Tagesordnungspunkte und zu jedem Tagesordnungspunkt wird irgendwas beschlossen. Ein Antrag von einer Fraktion, die irgendwas machen will. 3, 4, 5 Seiten. So, den müsste ich ja optimalerweise mal durchgelesen haben.
Ja.
Dann gibt es natürlich dann auch eine Meinung dazu. Da haben wir Fachleute zu, auch Mitarbeiter, die das dann zum Beispiel, was haben wir dazu bisher gemacht und was ist da eine Hintergrundinformation. Dann gibt es Anhörungen, da werden Experten befragt, dann kommen seitenweise Stellungnahmen zu dem Thema, das muss man alles irgendwie lesen. Und das sind so Sachen, die mache ich dann gerne an den Tagen, wo es dann geht, dann zu Hause, lese mir das dann in Ruhe durch, bereite mich davor. Aber mache ansonsten halt natürlich auch Termine im Wahlkreis, wenn Leute irgendwie was haben, wenn ich mich um was kümmern muss oder Gespräche zu führen sind, Veranstaltungen sind und alles. Das so dann an den Wochentagen und am Wochenende gibt es dann immer mal wieder irgendwelche Jubilare, also Vereine, die Jubiläum feiern, dann natürlich die ganzen Kirmessen, Erntedankfeste, Weihnachtsmärkte und Straßenfeste wie in Seelstadt oder in Altorf und in Neunkirchen oder in Hennef halt auch, Stadtfest, Europalauf, was auch immer, ne? Da lässt man sich dann natürlich auch mal blicken, weil da die Leute das Gefühl haben, dass man was tut. Also ich sage das immer, wenn Besuchergruppen aus dem Wahlkreis in Düsseldorf sind. Ich könnte 5 Tage in Düsseldorf auf der Hängematte liegen, das würde zu Hause keinen interessieren. Im Gegenteil, wenn ich dann am Wochenende beim Bierpilz, beim Fasernstich, bei der Öffnung von der Kirmes bin und bleib da 2 Stunden, dann sagen die Leute, boah, der Franken ist aber fleißig, der kümmert sich richtig.
Ja.
So, das ist also irgendwie so ein trügerischer Eindruck, weil ich mache ja inhaltlich eigentlich den ganzen Tag was anderes. Aber das ist mir halt so der wichtigste Teil, einfach vor Ort zu sein und gerade auch locker bei einem Bier dann irgendwie mal zu sein und eben nicht bei irgendeiner Festveranstaltung in der ersten Reihe, sondern locker bei den Leuten zu sein und mal zu hören, wie ist es, was machst du? Und so nach ein, zwei Bier werden die Leute, also dann fällt ein bisschen so die Hemmung immer noch anständig, aber also dann trauen sie sich so ein bisschen mal zu sagen, also weißt du was, da geht mir aber was richtig auf den Keks. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ich oder Leute wie ich mache, sowas machen und einfach da mal zuhören oder vielleicht auch mal ein paar Sachen erklären können nach dem Motto, warum machst du nicht einfach? Ja, einfach gibt's nicht. Dann hätten wir es gemacht. Also wir sind ja auch nicht blöd. Ja. Aber die einfachste Lösung liegt normalerweise überhaupt nicht auf dem Tisch. Und deswegen gibt's halt dann, also muss man dann halt gucken, wie man weiterkommt. Und das mal zu erklären, tut, glaube ich, ganz gut.
Und wie du das dann gestaltest, dass du Samstag, Sonntag hier Fassanstich auf der Kirmes oder was machst, das ist oder obliegt komplett in deiner Planung?
Ja.
Also kannst du sagen, ja, mache ich nicht, habe ich jetzt Zeit für oder meine Tochter hat Kommunion, kann ich halt nicht, aber heute mache ich's. Und wirst du da eingeladen oder woher weiß, hast du einen Terminkalender mit allen Veranstaltungen, wo du sagst, ich gehe da hin?
Also ich habe ein Büro natürlich, was ein bisschen Dinge organisiert und die auch mal so ein bisschen gucken oder aus Erfahrung sagen, Moment mal, April, das ist doch eigentlich hier mal Altorfer Frühling, was ist denn da los? Ne? So viele andere Dinge halt auch. Also mal guckt man sich das zusammen und aber sehr häufig werde ich dann halt auch eingeladen oder mir wird das gesagt nach dem Motto hier, dann und dann, das und das, komm noch vorbei. Teilweise gibt es dann auch mal ein Grußwort zu halten oder irgendwie sowas. Einfach auch, ich glaube, da sind die Leute dann auch stolz drauf, dass die Wertschätzung dann halt auch erfahren, dass da jemand kommt. Also es ist teilweise Selbstrecherche. Wenn man es ernst meint, dann geht man halt auch proaktiv hin. Und teilweise halt dann wirklich Automatismen, dass man eingeladen wird.
Reden, die hältst du ja auch öfter. Schreibst du die noch alle selbst oder habt ihr auch... Also es gibt Schreiber, mein Cousin zum Beispiel hat jahrelang Reden geschrieben für Politiker unten aus Bayern. Schreibst du alles noch selbst oder hast du auch schon Leute, die da für dich vorarbeiten?
Also alles alleine könnte ich glaube ich gar nicht selber schreiben. Für gewöhnlich ist es so ein Mix. Also ich lasse mir Dinge vorbereiten, wenn es jetzt um Hintergründe geht. Ne? Also da wird irgendwas kritisiert, sagen wir mal. Und dann, ja, dann kann man das schon mal niederschreiben, was denn Fakt ist und wie die Zahlen sind und wie der Hergang ist. Und dann besprechen wir das mal, wo ich denke, ich würde gerne in die Richtung gehen. Also sagen wir mal ein bisschen provokant oder ein bisschen eher diplomatisch runterspielend, was auch immer. Und dann kriege ich da so, weiß ich nicht, sagen wir mal 60% vielleicht geschrieben und dann mache ich den Rest dann irgendwann mal, also so wie es Zeit ist in den Abendstunden dann vor der Rede, also wenn es jetzt um Plenarreden geht, die sind ja halt aufwendiger, dann setze ich mich da nochmal hin und versuche so diese persönlichen Noten hinzukriegen, dann liest man nochmal den Antrag durch, worum geht's da und guckt nochmal, was ist da gelaufen, was ist die Intention vom Antrag, wollen die ärgern oder haben sie wirklich ein Anliegen oder und dann kommen so ein paar persönliche Dinge halt einfach rein, das soll ja auch authentisch sein, ich will da nichts abrattern.
Ja, das sind jetzt so deine, in Anführungszeichen mal, normalen Arbeitstage. Wie sieht denn bei dir ein außergewöhnlicher Arbeitstag aus? Also wir haben ganz am Anfang mal drüber gesprochen, dann geht es manchmal um 10 Uhr los bis um 2. Wie sieht so ein Tag aus? Wie erklär einfach mal, du fährst los, schmiert man sich dann schon 4 Dosen Tupper, Brote, weil man weiß, ich komme heute nicht zum Essen und muss dann unterm Tisch essen. Werden da Pausen gemacht, dass man mal sagt, okay, jetzt mal eine Stunde alle durchatmen an die Luft. Keine Ahnung, was raucht euch eine Zigarette, esst mal was vernünftig, trinkt mal was und geht mal um den Block und danach machen wir weiter. Wie sieht so ein außergewöhnlicher Tag, so ein Sitzungsmarathon aus?
Also bei diesen Plenarsitzungen sind wir tatsächlich die wenigste Zeit im Plenarsaal selber, weil das ja völlig tote Zeit ist. Man sitzt da, man hört natürlich zu, es gibt Fachpolitiker und wenn, also es wird dann im Normalfall eine halbe Stunde einen Antrag beraten, jede Fraktion darf 5 Minuten dazu was sagen, hochdemokratisch, da wird genau darauf geachtet, dass keiner 10 Minuten, nicht der eine 10, der andere 3 redet, ne? Das ist Demokratie, auch wenn es weh tut, muss man sich manchmal auch Mist anhören. So, und dann weiß ich, okay, jetzt in der nächsten halben Stunde ist, weiß ich nicht, irgendwie ein Thema dran, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich weiß aber, ich habe gute Kollegen, die sich damit auskennen. Dann sind die im Raum und hören zu und dann muss auch einer von denen reden. Und in der Zeit kann ich andere Dinge machen. Also dann könnte ich zum Beispiel was essen gehen oder sonst was. Dann gibt es Dinge, die werden überwiesen in die Ausschüsse. werden dann da nochmal behandelt oder sie werden direkt abgestimmt. Bei der direkten Abstimmung tatsächlich muss dann, wenn aufgerufen wird, Abstimmung, wer ist dafür, wer ist dagegen, Enthaltung, dann muss eine Mehrheit im Raum sein. Und wenn die nicht da drin ist, dann gibt es Ärger. Und deswegen, dann kriegt man, also das ist natürlich, dann kriegt man WhatsApp, es gibt interne Gruppen dann halt, dann flitzt man runter. Jetzt haben wir eine komfortable Mehrheit zwischen 17 und 22, als Armin Laschet Ministerpräsident war. Da hatten wir eine Stimme Mehrheit. Und das ist dann relativ klar, wenn die Abstimmung scheitert, wer hat gefehlt. Also das ist, findet man dann schnell raus und dann ist das nicht so lustig. Da wurden tatsächlich auch Leute mit gebrochenen Beinen in den Plenarsaal geschoben, dass sie abstimmen konnten.
Die sich also privat verletzt hatten, mal
genau.
Radfahren.
Ja, ja, genau, ja, nicht auf dem
nicht,
Weg.
Weil
ja, ja.
Sie letztes Mal auch schon gefehlt hatten.
Genau. Nein, nein, also die krank waren, wollte ich sagen. Genau, die mussten dann je nachdem, mussten die dann tatsächlich da erscheinen.
Und wie sieht der Tag dann aus? Also ihr trefft euch da, da wird dann abgestimmt. Ihr bildet dann auch irgendwie kleinere Gruppen außerhalb vom Saal, um zu diskutieren und beraten. Und das geht ja dann manchmal bis in die Nacht. Wie sieht das dann aus? Also gibt es da einer, der da irgendwie ein Programm schreibt oder den Takt vorgibt? Weil irgendwer muss ja sagen, so, jetzt starten wir hiermit, jetzt machen wir weiter. Und am Ende muss ja vielleicht auch mal einer sagen, Leute, es ist jetzt 2 Uhr, wir machen jetzt wirklich Feierabend.
Also wir haben eine Tagesordnung, die macht der Ältestenrat, die Gruppe von den parlamentarischen Geschäftsführern jeder Fraktion, die setzen sich zusammen, beschließen das. So, das ist alles im Einklang, dass die Tagesordnung steht. Da gibt es jetzt auch, also natürlich immer mal wieder Diskussionen um Spezialfälle, aber normalerweise geht das. Die so lange sind, sind die Haushaltsberatung, weil da jeder Einzelposten aufgerufen und diskutiert werden muss. Und das ist dann eher sich lang einfach, aber das muss man dann hinter sich bringen.
Weißt du das vorher, also wenn es ein langer Tag
ist? Es steht eine Woche vorher fest, wie die Zeiten sind. Ja.
Und wie ist das mit Pausen?
Ja, die Debatte wird nicht pausiert. Es geht halt weiter. Aber ich habe ja gerade beschrieben, ich kann dann ja mal raus. Ich kann das so ein bisschen, kann so ein bisschen sehen, okay, jetzt ist der eine Abstimmung ist rum, die nächste Abstimmung ist in einer halben Stunde, ergo.
Ich kann mal gerade auf Toilette.
Ja, kann auch was essen und was auch immer. Und wenn ich natürlich weiß, da ist jetzt längere Zeit nichts, was meinen Fachbereich betrifft oder eine direkte Abstimmung, dann habe ich auch Luft und kann auch Termine zwischendrin machen. Mich wollen ja als digitalpolitischen Sprecher, oder ich mache jetzt ja seit neuestem auch das Thema KI, da wollen mich allerhand Leute immer mal sprechen und mir ihre Meinung sagen, warum, wieso, weshalb wir eigentlich Dinge anders machen müssten, sodass es in ihre Richtung besser läuft. Also dieses klassische Lobbytum, das ist aber ja nichts Schlechtes, sondern das sind ja Fachleute, die erklären mir was. Ich kann ja danach bewerten, ob ich das glaube oder nicht glaube, aber es sind immer gute Hintergrundinformationen. Da gibt es eine ganze Handvoll Leute dann unheimlich viele Gespräche einfach. Politik ist Reden. Ne? Wenn ich irgendwas verändern, bewirken will, muss ich Leute mitziehen und das muss ich irgendwo in Gesprächen machen. Und das kann man zwischendrin dann immer mal gut regeln, weil halt alle da sind.
Ja, das heißt, startet morgens um 10 und das geht in einem durch bis nachts um 2.
Das macht dich fertig.
Ja, ich finde das krass. Also ich meine, ich war ja auch bei der Bundeswehr und wir hatten dann auch teilweise morgens Unterricht, dann Marsch, dann abends nochmal Unterricht. Da sind die ersten bei eingeschlafen. Dann war irgendwie Nachtwanderung, SIGPI, Signalpistolenausbildung noch um 2. Und das waren immer so Marathonprogramme, wo ich dachte, Hölle.
Ja, ne? Da gibt es auch die Übungen, die dann länger sind, aber das ist jetzt bei uns.
Also schlafen da auch so, die Leute so ein schlimm. Schon mal?
Nein, nein, also zumindest, also nicht aus den Gründen. Wer weiß, was sie sonst gemacht haben, aber also ich habe das ja beschrieben, man kann das ja ein bisschen einteilen. Da muss man im Büro sprechen, währenddessen laufen E-Mails, WhatsApp oder was auch immer an. Also während man da in der Sitzung sitzt, geht die Welt ja weiter. Das muss man ja auch irgendwann dann mal nachbesprechen mit dem Team. So, aber diese Sitzungen so bis spät in die Nacht, das sind Einzelfälle. Normalerweise gehen die bis, ja, wie gesagt, so 20 Uhr wären jetzt die Normalfälle, wenn ich das so mittwochs, donnerstags sehe, sind normalerweise drei bis fünf Plenartage im Monat. Und das ist ja absehbar. Ne? Also die sind normalerweise mittwochs, donnerstags, dann je nachdem der Freitag dazu und das einmal im Monat. Und dann kann man das kann man ja planen.
Apropos planen, wie planst du deinen Urlaub? Habt ihr feste Tage? Gibt es irgendwie auch so tendenziell, ja, im Sommer, da sind nicht viele da, da mache ich meinen Urlaub auch da oder wie planst du deinen Urlaub?
Also der Sitzungskalender im Landtag, der hält sich an die Schulferienkalender. Also dann findet in Düsseldorf keine wie kennengelernt, Zwangssitzung statt, zu der ich erscheinen muss. Außer es gibt Flutkatastrophe, da brannte hier die Hütte, ne? Also oder Corona oder so. Da war richtig dann was los, auch in der Zeit.
Aber dann werdet ihr auch aus dem Urlaub zurückgerufen oder man kriegt das automatisch mit aus den Medien und sagt, alles klar, ruft hier die Kollegen an oder eine WhatsApp-Gruppe und sagt,
ja, dann gibt es erstmal, also jetzt bei der Flut war es so, da gab es dann Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, dann halt erstmal Fraktionssitzungen, also erstmal Lage und was ist los und wie auch immer. Bei Corona, klar, war natürlich sowieso ein anderer Urlaub, aber so bei Corona waren auch die Leute unterschiedlich betroffen. Also der Wirtschaftsausschuss und der Arbeits- und Gesundheitsausschuss, das waren, glaube ich, so die hauptbelastetsten Ausschüsse und ich war im Wirtschaftsausschuss, weil man da viele Dinge regeln musste an Wirtschaftshilfen, an Klein-Klein und deswegen war da viel los. Aber normalerweise hält sich das, was Düsseldorf angeht, an den Schulkalender. Und in der Zeit, wo dann Schulferien sind, kann ich meine Zeit frei einteilen und mache das dann immer so, dass ich mir dann die Dinge, zu denen man sonst nicht kommt, hinlege. Was lesen, vielleicht auch mal Anträge überlegen, was gibt es für Initiativen, die könnte man machen, was machen andere Bundesländer, gibt es gute Ideen, weiß ich nicht, in Europa oder sonst was, wo du halt sonst im Alltag einfach keine Zeit zu hast. Vielleicht auch mal Gespräche, wo du denkst, oh Mann, wenn du da hingehst, also kommst du nicht unter 3 Stunden raus, dann macht man das da. Mhm. Vielleicht geht man auch mal einen Tag irgendwo hin als in Anführungsstrichen Praktikum und guckt sich mal Tätigkeiten genauer an und. Oder macht auch tatsächlich einfach mal Urlaub. Gibt's auch.
Ja, muss ja auch mal sein, ne?
Ja.
Darfst du sagen, woran du gerade arbeitest, jetzt für unsere Gemeinde?
Ja, für die Gemeinde konkret, also so konkret arbeite ich halt nicht, ne? Ich mache ja ich versuche ja Dinge im gänzlich zu machen. Ich kümmere mich seit vielen Jahren um das Thema Mobilfunknetzabdeckung. Da haben wir auch, glaube ich, das eine oder andere schon getan. Das Thema Internetausbau, also Glasfaser bis ans Haus ist ein Riesenthema. Auch hier in Ruppichteroth, da bin ich auch, also seit 2014 schon aktiv im Kreis und habe versucht, das zu beschleunigen und Druck zu machen bei all diesen bürokratischen Dingen, die da passieren. Ansonsten natürlich, klar, gibt es einige Projekte so im Wahlkreis dann, aber es gibt auch hier dann natürlich jetzt gerade die Kommunalwahl. Ich bin ja Vorsitzender von der CDU Ruppichteroth, da überlegen wir natürlich auch, was so die nächsten Jahre vielleicht Themen sein könnten, vielleicht auch Ideen, was würden wir uns vorstellen, was würden wir gerne umsetzen. Und all so Sachen halt. Ne? Das tragen wir gerade zusammen. Das kommt dann demnächst irgendwann.
Mobilfunk stellt man sich ja so einfach vor. Ist das für die Firmen hier einfach nicht rentabel, weil nicht genug Leute auf dem Land leben? Weil in der Stadt hast du ja mehr Leute, die das bezahlen. Baust ein paar Antennen auf, gut ist. Bauen die hier die Antennen nicht auf, weil es denen zu teuer ist und sich nicht rentiert? Oder was ist da der Faktor?
Also wir haben beim schnellen Internetausbau zu Hause, ne, Glasfaser oder schnelles Internet überhaupt, Breitband, haben wir das Problem, dass du natürlich einfach sagen kannst, in der Ortschaft sind so und so viele Anschlüsse, die bringen dem Betreiber so und so viel Geld. Das bedeutet so und so viele Jahrzehnte, bis sie die Baukosten raus haben. Also sagen die, nee, das rechnet sich nicht. Mhm. Und da mussten wir halt helfen. Beim Mobilfunk ist das ein bisschen anders. Da geht es eher so um die Frage, was erwartet man oder wie muss es sein? Also wenn ich hier im Ländlichen fahre, können die sagen, wie viele Kontakte hat dieser einzelne Funkmast am Tag. So, und jetzt, wenn es halt Tausende sind, sagt man, oh Gott sei Dank haben wir da eine Antenne, vielleicht bauen wir mal die noch ein bisschen aus. Wenn es halt wenige sind oder ein paar Dutzend, sagt man, eigentlich bräuchten wir die nicht. Und die können das natürlich entsprechend auch prognostizieren, nach dem Motto, an der Stelle lohnt sich der Mast nicht, lass da ruhig eine Lücke sein, deswegen springt kein Kunde ab.
Ja.
Aber unser Anspruch ist es ja halt an allen verkehrswichtigen Straßen telefonieren zu können, durchweg, ohne dass sie Gespräche abbrechen. So, und da sind wir halt dran. Also wir haben da verschiedene gesetzliche Regelungen gemacht, also die Landesbauordnung, dass man hier im Wald auch Funkmasten aufsetzen kann, einfacher. Haben auch ziemlich Druck gemacht an die Betreiber, also an die großen Telekommunikationsfirmen. Da war ich auch dann mit beteiligt, weil wir da verschiedene Modelle vorgeschlagen haben, die dann zu deren Nachteil wären. Da war auch einmal richtig, da habe ich einmal die gesamte politische Armada der Großen kennengelernt, die dann alle geklingelt haben und alle auch bei mir die Heeresleitung hoch, Fraktionsvorsitzender, beim Minister und so dann vorstellig wurden, sagen nach dem Motto, was macht ihr denn da? Mhm. Ihr zerstört da gerade das ganze System hin und her. Aber es hat dafür gesorgt, wie soll ich sagen, man hat mal ins Wasser geklatscht, Wellen geschlagen und alle haben gedacht, oh, jetzt wird es aber langsam, jetzt müssen wir irgendwie mal was tun. Und seitdem sind die Zahlen auch besser. Ich meine, jetzt hätten sie auch wahrscheinlich ohne gemacht, aber es ist besser, man macht mal auf sich aufmerksam und sagt so, Freunde, ich hab das denen auch gesagt, seit 20 Jahren höre ich dieselben Geschichten. Und wenn ich das den Leuten erzähle, dass wir jetzt aber endlich was tun und die fahren immer noch an denselben Funklöchern vorbei morgens, immer noch, wenn man auf dem Heimweg ist, irgendwo die Gesprächsabbrüche an denselben Stellen, dann zeigen die mir einen Vogel. Und ich habe gesagt, das ist so, muss doch irgendwann jetzt mal, müssen wir noch mal einen Schritt weiterkommen.
Mhm. Ja, ja, nicht einfach. Was würdest du sagen jetzt, wenn du dich selbst einschätzt, was machst du besser als deine Kollegen oder andere Politiker? Jetzt nicht mal auch von anderen Parteien, sondern einfach so mal querbeet. Wo würdest du sagen, da sehe ich mich einen Ticken weiter vorne? Ist es, dass du mehr in die Dörfer gehst, mehr zu den Leuten gehst? Ist es, dass du länger früher kommst und später gehst? Also gibt es da irgendwie so ein Ding, wo du sagst, da bin ich doch überdurchschnittlich im Gegensatz zur breiten Masse? Also jetzt ohne da eine bestimmte Sparte zu sehen.
Also ich glaube, was mich vielleicht besser macht, ist, dass ich solche Fragen eigentlich nicht beantworten würde. Also ich empfinde mich nicht irgendwie als besser, schlechter oder irgendwas. Ich versuche halt nach bestem Gewissen die Dinge zu erledigen und mit der Art, die mir der liebe Gott mitgegeben hat. Also ich kann Dinge gut, ich kann andere Dinge schlecht. Das ist so. Ich gebe mir halt Mühe, die Themen optimal vorzubereiten und mir einen Schlachtplan zurechtzulegen, wie komme ich beim gewissen Thema, ich will irgendwas umsetzen, wie komme ich damit ans Ziel. Und da, wenn ich dann dafür einen Minister brauche, dann überlege ich mir vorher sehr genau, mit welchen Themen ich den kitzeln kann oder die. Worauf springen die an und was ist die Argumentation dahin? Das machen vielleicht andere nicht so. Und mir ist immer sehr dran gelegen, dass ich keinen vor den Kopf stoße. Also ich muss mich nicht irgendwie sagen nach dem Motto 10-mal erwähnen, dass das jetzt nur ich war, sondern das ist immer eine Teamleistung. Es gehören immer mehrere dazu und das versuche ich dann auch rauszustellen.
Was würdest du dir wünschen, was sich politisch ändern sollte? Gibt es da so ein konkretes Beispiel, wo du sagst, boah, das liegt mir richtig am Herzen, wenn das mal irgendwie anders, da bohre ich seit Jahren nach, wie zum Beispiel beim Mobilfunk oder weiß ich nicht, vielleicht weniger Bürokratie ist natürlich so ein allgemeines Ding, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, politisch, das fände ich schon ganz cool, wenn sich das jetzt mal im nächsten Jahr ändern würde?
Also so eine Art Wunschzettel.
Ja. Was du dem Christkind geben kannst.
Aha. Also die Dinge, die mich seit Jahren beschäftigen, ist das Thema Bürokratie. Ich bin viel im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs und versuche, wenn sich Leute bei mir melden, zu sagen, hier, warum, jetzt mal ganz im Ernst, was soll denn das? Ne, da will einer bauen, da will einer irgendwie was oder da hat einer eine Auflage bekommen. Warum ist das denn nötig? Ne? Also wenn ich dann im Gespräch, die Dinge werden dann gerechtfertigt und sage, aber was wäre denn der Lösung, was können wir denn für eine Lösung den Leuten anbieten? Da muss doch irgendwie, nee, kann jeder sagen, aber wir.
Warum?
Ja, und dann, ja, wir müssten ja einfach nur einen Meter weiter hier oder da ein bisschen anders, ein bisschen drehen. Dann frage ich mich, warum sagt dem das denn keiner?
Mhm.
Das sind so Sachen, die fuchsen mich halt. Also ich kann immer auch die Sichtweise der Beamten bestehen, wenn irgendwas ist, wird sofort gesagt, wer ist schuld? Also egal, was passiert, immer wer ist schuld? Dann heißt ja, der. Und dass die natürlich Angst davor haben und deswegen sich rechtfertigen und eben vielleicht mal Ermessen nicht ausüben, weil es in dem Fall, wenn was passiert, auch keinen gibt, der Gnade walten lässt, dann sind die alle unbarmherzig. Das kann ich schon verstehen, aber irgendwo muss es halt dann vorangehen. Und ich meine auch, also die Leute brauchen ein Verständnis dafür, warum was nicht geht. Und da müsste man sich vielleicht einfach auch mehr Zeit nehmen, mal Dinge zu erklären oder auch miteinander auszuarbeiten.
Ist das denn, weil die Sachen auch noch so alt sind, diese Prozesse, dass das vielleicht alles mal ein bisschen moderner und schneller sein könnte oder vielleicht in manchen Prozessen gar nicht mehr nötig ist, diesen Aufwand zu betreiben?
Ja, da sind wir mit der Digitalisierung jetzt dabei, all die Prozesse mal anzugucken und wenn wir sie digital machen, dann kann man sie auch abändern. Ne? Also einfach nur irgendwie einen alten Prozess, der Quatsch ist, zu digitalisieren, macht keinen Sinn, dass es dann weiter Quatsch bleibt. Also da kann man ja auch dann diverse Dinge beschleunigen, aber es sind die Vorgaben, die Regelungen, die halt so sind. Ansonsten gibt es das Thema Geburtensituation, da bin ich seit vielen Jahren dran und kümmere mich und versuche da irgendwie, also Geburtensituation meine ich, die Geburtenversorgung.
Ja, Station.
Im östlichen Rhein-Sieg-Kreis, genau. Also wir werden da keine Geburtenstation mehr hinbekommen. Mhm. Aber da die Lage dahingehend zu verbessern, dass Vor- und Nachsorge besser ist, dass sich werdende Mütter oder auch gerade gewordene Mamis halt einfach hier besser fühlen und auch gut betreut sind, gut versorgt sind. Und letztlich natürlich, das ist aber völlig unsexy, dass die Gemeinden mehr Geld zugewiesen bekommen. Also ich habe das ja selber gesehen, wenn man als Ehrenamtler sich die Abende um die Ohren schlägt, um Politik zu machen, um was zu gestalten in der Heimat, in der Gemeinde und dann nur auf einem Berg Schulden sitzt und nicht mal 5 Euro in der Tasche hat, um mal was Schönes zu machen, dann frustriert das. Und deswegen müssten wir da dringend dazu kommen, dass wir den Gemeinden mehr Geld in die Tasche geben, weil die können viel besser entscheiden, was zu tun ist vor Ort.
Ja, ich weiß nicht, ob du das oft erfährst, aber so, ich will jetzt nicht sagen Pöbelei, aber so läppische Kritik, ich will jetzt nicht sagen Angriffe, aber vielleicht weißt du, was ich meine, wenn dich Leute so, ja, vielleicht auch anonym oder sowas kritisieren, nenne ich es einfach mal, entwickelt man dann ein Fell, wie geht man damit um? Lässt man das abprallen? Ich meine, gewisse Sachen weißt du ja schon vom Ton her, brauche ich mir eigentlich gar nicht durchlesen, brauche ich mir nicht anhören, ist keine konstruktive Kritik, bringt uns nicht weiter, ist einfach nur, ich bin jetzt das Ventil. Wie geht man damit um? Dickes Fell? Geht einem das trotzdem immer mal zwischendurch noch nahe oder hat man da irgendwie so ein Patentrezept?
Also Einzelfälle kommen mir vielleicht noch näher. Also wir reden wirklich über, sagen wir mal, ungerechtfertigte Kritik. Ne? Wenn natürlich irgendjemand schildert, was in seinem Leben passiert ist und schiefläuft, dann geht mir das schon nah. Aber so diese.
Ja, wenn
diese,
jetzt einer sagt, ihr macht ja eh alles scheiße.
Ja, ja, genau. So, das, also
ne,
das,
wo du schon weißt, okay, jetzt was denn? Und ne, das ist so pauschal,
genau.
Mal so.
Ja. Also das muss ich sagen, lässt mich mittlerweile völlig kalt, weil es ja immer aus irgendeiner Erwägung raus ist. Also irgendeiner hat da gerade Frust oder versteht vielleicht auch dann die Zusammenhänge nicht, was ja völlig in Ordnung ist. Es ist auch eine komplexe Welt und auch vielschichtig. Aber es gibt es ja im Internet zuhauf, blöde Kommentare, Klugscheißereien, aber auch dann in der Presse mal irgendwas, was nicht, vielleicht auch nicht richtig dargestellt ist, schlecht recherchiert ist. Da leiden, glaube ich, die Leute bei mir im Umfeld wesentlich mehr als ich. Also ich kann das mittlerweile, habe ich das gelernt, das macht mir nichts.
Ja. Wurdest du schon mal angegriffen?
Körperlich?
Ja.
Nee.
Oder Ei geworfen, wie damals auf den Helmut oder so?
nee, tatsächlich noch nicht.
Oder einer mal ein Glas Bier bei der Kirmes?
No. Nicht absichtlich, glaube ich.
Okay, dann geht's. Dann kommen wir langsam zum Ende, wenn du keine Fragen mehr hast an mich, aber ich hoffe nicht, weil ich ja eigentlich hier die Fragen stelle, aber du kannst natürlich auch jederzeit was stellen. Frage ich zum Abschluss noch, was möchtest du den Leuten draußen sagen oder raten in Bezug auf Gemeinde, vielleicht Politik, Dorfleben, Stadtleben?
Ein alter Professor von mir hat immer gesagt, da muss ich jetzt erstmal eine Viertelstunde drüber nachdenken. Die Zeit haben wir natürlich nicht. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich das sagen dürfte, würde ich auf jeden Fall sagen, dass man denjenigen Menschen, die ehrenamtlich Politik machen, hier vor Ort mal Danke sagt.
Ja.
Das ist, also die machen das alle aus Idealismus. Damit wird keiner reich und das ist auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, die Themen zu machen. Aber man merkt halt irgendwann, dass man was bewirken kann und das ist halt das Schöne. Und deswegen möchte ich auch gerne dafür werben, sich einfach politisch auch einzubringen. Wie gesagt, das ist eine Vereinsmitgliedschaft, mehr nicht. Aber einfach mal Danke zu sagen, dass sich die da hier und da immer mal wieder die Abende um die Ohren schlagen oder auch Dinge halt dann zu Hause machen, vorbereiten. Das wäre eine schöne Sache, einfach ein bisschen Wertschätzung. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass das alles passiert und irgendeiner muss es machen. Das ist eine Demokratie, das ist so angelegt. Und das andere ist halt eben die einfachen Rezepte. Warum macht er denn nicht mal einfach? Diejenigen, die einfache Rezepte haben, sprechen nicht die Wahrheit, sondern versuchen natürlich für sich einzunehmen und da einfach, also natürlich kann keiner jeden Tag Zeitung lesen und Nachrichtensendungen gucken und sich tief einarbeiten. Das ist ja völlig klar, habe ich früher auch nicht. Aber einfach mal mit gesundem Menschenverstand drüber zu gucken und zu sagen, kann das wirklich alles so sein? Also erstens mal, sind die alle so blöd?
Mhm.
Oder kann das so sein, dass diejenige Partei mir da dieses und jenes erzählt und sie muss nur an die Macht kommen und auf einmal ist alles ganz anders und viel einfacher. Kann das wirklich sein? Also einfach mal so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand die Dinge einzuschätzen. Ich glaube, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Und das würde mir sehr gefallen. Die beiden Dinge würde ich mir wünschen, wenn ich es dürfte.
Darfst du dir bei uns wünschen? Und vielleicht hören es auch viele. Und wenn es nur einer umsetzt, haben wir ja schon was damit erreicht. Und ich denke, wir werden es wahrscheinlich, es werden mehrere hören und auch vielleicht umsetzen. Also ich sage immer, ein bisschen mehr Verständnis für den anderen. Und Verständnis heißt ja am Ende auch verstehen. Das heißt, ich muss mich in den anderen reinversetzen und versuchen, seine Gedanken nachzuvollziehen, um dann zu verstehen, warum entscheidet der denn so? Warum macht er das so? Und wie du sagst, wir sind ja nicht alle blöd oder auf den Kopf gefallen oder wir machen ja nicht Sachen, weil wir in die Unendlichkeit arbeiten wollen und nie zum Abschluss kommen wollen, sondern weil es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und
so ist es.
Da brauchen wir, glaube ich, auch in der Gesellschaft einfach ein bisschen mehr Verständnis, nicht direkt auf 180, kurz mal Luft holen, nachdenken und dann vielleicht, wie sagt man immer so schön, erst denken, dann reden. Ja, dann kommen wir zum Abschluss. Unsere nächste Kandidatin hier bei Dörper Funkloch, unsere nächste Episode, wird die Bürgermeisterkandidatin Manuela Naas sein. Danach werden wir, darf ich vielleicht schon teasern, die anderen Kandidaten hier haben. Also es lohnt sich dran zu bleiben, um weiter mehr über Leute, in dem Fall jetzt noch Politik, zu erfahren. Keine Angst, wir werden auch andere Themen irgendwann haben später. Aber im Moment, glaube ich, ist das ganz interessant, das Thema. Einmal mit dir als Opener, als Dorfprominenz und Politiker hier und dann die drei Kandidatinnen und Kandidaten für Bürgermeister. Und vielleicht an dich jetzt nochmal die Frage, was sollte eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister mitbringen?
Also früher bei der letzten Bürgermeisterwahl, als die Entscheidung anstand, hat man gesagt, ja, das muss doch einer sein vom Fach. Der, also dann hat man dann bei demjenigen gesagt, der hat das doch gelernt. Also er war in der Verwaltung vorher tätig. Mhm. Man muss den ganzen Tag da sitzen und Entscheidungen treffen, Gesetze hin und her wälzen und abwägen, eben das, was ich vorhin sagte. Irgendwann steht man in der Schusslinie und dann wird gefragt, ja, warum, wieso, weshalb. Und da muss man Leute haben, die sich entsprechend mit den Themen Verwaltung, mit dem Thema Gesetze und deren Anwendung und Umsetzung auskennen. Da kann man im Grunde, wenn man so will, keinen Lehrling hinsetzen, der sich das von anderen Leuten erklären lässt, sondern das muss einer sein, der eben da die entsprechende Erfahrung hat.
Und ist nicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man irgendwie so viel mit dem Dorf schon verbunden ist oder mit der Gemeinde, dass man davon auch viel mitbringt? Sage ich jetzt mal wie du gehst auf die Kirmes, ne? Du eröffnest da die Firma, du holst dir die ganzen Stimmungen von jung, von alt, ne? Du bist, sag ich mal, im Altersheim und gratulierst dem 100-Jährigen. Ne? Du eröffnest aber auch die Kita und sprichst vielleicht mit den jungen Müttern. Ne? Da kommen vielleicht auch mal in der Grundschule ein paar 6-, 7-, 8-Jährige zu dir. Und das ist ja auch mal wichtig, auch wenn es Kinder sind, aber mal zu hören, was ist da eigentlich jetzt am Bach? Und ist doch auch, also klar, die ganzen Gesetze, aber für mich denke ich mir immer, Gesetze gut und schön, aber du musst doch auch so die Stimmung aus dem Dorf haben, oder?
Ja, keine Frage. Also gut, das setzt man vielleicht schon zu stark voraus, aber das ist natürlich als Politiker oder jemand, der da im öffentlichen Leben unterwegs ist und auch Bürgermeisterin, Bürgermeister werden will oder ein Gemeinderat will. Also das sind ja alles Leute, die sind auch in Vereinen aktiv, die sind im Leben verhaftet und haben Lust, mit Leuten zu sprechen, zusammenzuarbeiten, um eben genauso Sachen rauszufinden. Mhm. Das ist absolut zwingend notwendige Voraussetzung, absolut. Ja.
Also halt mal fest, wir brauchen Fachkunde und nennen wir es Volkskunde, dass man weiß, wie das
genau.
Volk tickt. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mit dir über dich sprechen konnten und dich wirklich hier, glaube ich, mal ganz gut kennenlernen durften. Bedanke mich natürlich auch bei allen, die hier eingeschaltet haben und uns zugehört haben. Und das letzte Wort hast du natürlich. Ich sage schon mal Tschüss und freue mich auf die nächste Episode.
Ja, tschüss zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. War mein erstes Podcast-Format tatsächlich, aber du hast es mir sehr angenehm gemacht. Vielen Dank.
Das war Dörper Funkloch. Damit bleibt ihr auf Empfang.